Advent. Wenn wir an Advent denken, denken wir vielleicht an die vier Kerzen. Jede dieser Kerzen hat eine Bedeutung. Denn Advent hat eigentlich, kann man auch beschreiben, mit vier Bedeutungen. Die Menschheit hat im Paradies ihre Unschuld verloren. Und was sie erwartete, war ein ewiges Verdammnis. Gott aber sagte, das will ich eigentlich nicht. Und er versprach der Menschheit die Rettung. Und diese Rettung wurde angekündigt im Alten Testament. Und zwar immer wieder durch verschiedene Propheten. Diese Propheten, sie waren wie Gärtner. Sie kamen mit ihren Spaten, haben immer wieder einen weiteren Stich gemacht und das Volk Israel daran erinnert, der Messias, der Retter wird kommen. Denn Advent heute bedeutet, dass wir uns daran erinnern, dass Gott die Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen hat, sondern er hat ihnen die Rettung versprochen, den Messias. Nun ging es darum und darauf haben die Propheten das Volk Israel immer wieder angesprochen, dass sich das Volk Gottes darauf vorbereitet. Ihr Leben war wie eine Wüste. Der Herr, der Messias, soll kommen, deshalb an die Arbeit. Und die Propheten haben immer wieder weitere Stiche, Spatenstiche getan, bereitet dem Herrn den Weg. Denn er kommt gewaltig. Nun, der Trick dabei war, die Propheten haben damit überhaupt nicht gemeint, dass sie einen Weg oder eine Straße wie Volker Bernadotte Straße in Bremerhaven sanieren sollen, sondern sie sollen ihr eigenes Leben sanieren. Diese Botschaft der Propheten, damals im Advent des Alten Testaments, gilt für uns genauso. Nämlich, Gott ruft zu uns durch Propheten, dass wir dem Messias, Jesus Christus, den Weg bereiten. Dass wir unser Leben sanieren. Denn nur so können wir Weihnachten feiern. Und der letzte Aspekt vom Advent, und nur so können wir getrost, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, sogar über die Grenzen unseres Lebens hinaus. Wenn wir mal sterben, dann erwartet uns eine Ewigkeit mit Gott. Eine Stimme in der Wüste. Bereite dem Herrn den Weg. Aber wie? Heute haben wir einen Rufer der Adventszeit, nämlich dem letzten der Propheten, Johannes den Täufer. Und wir werden einige Bibelworte lesen und uns überlegen, was das für uns bedeutet. Wie können wir den Weg für den Herrn bereiten? Der Evangelist Lukas, der beschreibt die Weihnachtsgeschichte ausführlich in Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Und dann ging es weiter. Augustus war inzwischen gestorben, sein Nachfolger Tiberius war Kaiser in Rom. Wir befinden uns im Jahr 28/29 der neuen Zeitrechnung. Unser heutiger Predigttext kommt aus dem Kapitel 3 des Lukas-Evangeliums. Der Johannes holt seinen Zeigefinger, zeigt auf Jesus und sagt, wie wir den Weg für ihn bereiten sollen. Im 15. Jahr des Herodes, der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trochonitis und Lysanias Landesfürst von Abilena, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie können wir vorbereitet leben auf den Messias? Wenn wir diesen Text lesen, dann ist es ziemlich trocken. Die ganze Liste der Herrscher und der zu beherrschenden Gebiete werden hier aufgezählt. Eigentlich ist das eine Beschreibung der allgemeinen Katastrophe, der politischen und auch der religiösen, wie das Volk Israel. Denn Israel musste einiges erleben in seiner Geschichte. Erst kamen die Assyrer, dann kamen die Babylonier, denen schlossen sich die Perser an, dann waren wieder die Griechen an der Reihe und jetzt sind die Römer, die ihr Land besetzen. Seit Jahrhunderten kam eine Weltmacht nach der anderen nach Palästina. Es gab zwar kürzere Zeiten des Friedens und der Ruhe, aber sonst wurde das Volk Israel immer wieder unterdrückt. Und dieses Volk, der eigentlich in Freiheit leben wollte, konnte es nicht. Und nun war ein König, der über dieses Gebiet herrschte, ein König von Roms Gnaden. Zuerst hatte Herodes der Große geherrscht. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann können wir dort wenig Gutes über ihn erfahren. Dann aber, nach seinem Tod, wurde das Reich auf 4 Gebiete geteilt. Diese waren zuerst den Söhnen vom Herodes dem Großen anvertraut. Und der für Jerusalem zuständige Sohn Herodes herrschte so grausam, dass es auch den Römern zu bunt wurde. Das war ihnen zu viel Gutes, deshalb haben sie ihn abgesetzt. Und dafür haben sie einen Statthalter eingesetzt, Pontius Pilatus. Also, ringsherum um die heilige Stadt Jerusalem unheilige Könige und Herrscher. Alles stand unter römischer Verwaltung. Hinzu kommt noch eine religiöse Katastrophe, nämlich sie hatten gleichzeitig 2 hohe Priester. Das ging gar nicht. Aber Rom hat Annas abgesetzt, weil er ihnen nicht passte. Und Kaiphas wurde eingesetzt. Gleichzeitig 2 hohe Priester. Und der offizielle Chef des Tempels von Jerusalem war nicht derjenige, den eigentlich das Volk wollte. Der Evangelist Lukas benennt diese ganzen geschichtlichen Angaben, um aus der Sicht des Volkes Israel zu zeigen, in was für schlimmen Situation das Volk lebte. Die religionspolitische und religiöse Lage war katastrophal. Alles ist oder schien zumindest verrückt geworden. Und in diese Welt hinein kommt Gott. Johannes war Sohn eines Priesters. Auch seine Mutter stammte aus einer Priesterfamilie. Sein Job wäre eigentlich, im Tempel zu dienen, als Priester. Stattdessen hat er sich aus dem Staub gemacht und lebte in der Wüste. Statt im Tempel Gottes Gegenwart zu suchen, findet er sie in der Einsamkeit. Statt im Tempel Opfer darzubringen, sucht er Kontakt zu den Menschen, um eine Versöhnung zwischen ihnen und Gott zu schaffen, um sie darauf anzusprechen. Er predigt in der Gegend von Jordan. Und was predigt er? Hauptsächlich Gottes Zorn und die Buße. Er weist das Volk Israel darauf hin, dass sie eigentlich nicht so leben, wie sie sollten. Sie leben nicht nach den Prinzipien oder Grundsätzen ihres Glaubens. Johannes will keine Reformation im Tempel. Johannes will auch nicht, dass ein Aufstand anzettelt gegen die Herodesse seiner Zeit, die Herrscher, die unheiligen Könige. Die Situation der Welt spitzt sich zu und er sagt dem Volk, bald wird ein Knall kommen. Wir können das Ganze nicht ändern. Die politische Lage können wir nicht ändern. Aber wir können uns selbst ändern. Das ist der Punkt. Der einzige Punkt, wo wir was machen können, wir können uns selbst ändern. Und er sagte noch, wir müssen uns ändern. Wir müssen umdenken. Und das kommt beim Volk Israel wirklich an, bei vielen. Wir müssen ein neues Denken einüben. Und das heißt in der biblischen Sprache Buße. Buße. Ein neues Denken einüben. Wir können auch heute die politische Lage in der Welt nicht umfassend einschätzen. Wir können kirchenpolitisch hier in Deutschland zumindest auch nicht viel ändern. Aber wir können uns ändern. Wir können unser Denken ändern. Und wir können auch sagen, Gott, ich bin ein Sünder. Ich stehe vor dir und ich brauche Vergebung. Ich möchte einen Neuanfang machen. Ich möchte umdenken. Wenn ich so drüber nachdenke, da fallen mir sofort einige Leute ein, bei denen das passieren müsste. Die Vergebung bräuchten. Aber eigentlich geht es nicht darum. Es geht um mich selbst. Ich brauche Vergebung. Ich bin ein Sünder. Sich das zuzugestehen, erfordert von uns allen Mut. Wir wollen uns selber alles schönreden, auch uns selbst. Aber wir sind alle Sünder. Vorbereitet leben bedeutet, dass wir uns unsere eigenen Sünde und auch der Vergebung, die wir nötig haben, zu stellen. Wir lesen weiter hier. Der Außenseiter Johannes geht an den Staat. Und Lukas interpretiert seinen Auftritt wie folgt. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereite den Weg dem Herrn. Macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Nachdem Lukas das Auftreten des Johannes geschichtlich eingeordnet hat, wann das alles geschehen ist, in welcher Situation, ordnet er das jetzt biblisch ein, nämlich in die Geschichte Gottes mit den Menschen, in die Heilsgeschichte. Er erinnert an eine seit Jahrhunderten existierende Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40. Und damals hat der Prophet Jesaja zum Volk Israel gesprochen, als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren. Schon damals waren Propheten Rufer in der Wüste. Der Jesaja versprach dem Volk, das damals am Boden lag, dass Gott ihnen einen neuen Anfang schenken wird. Dass er einziehen wird, dass sie zurückkehren werden in das gelobte Land. Gott würde dann seinem Volk einen Triumpheinzug bereiten. Die Zeit des Heils wird dann beginnen. Und tatsächlich hat sich damals ein bisschen von dieser Prophezeiung erfüllt. Aber das war sozusagen nur eine Schicht dieser Prophezeiung. Wie damals. Das endzeitliche Friedensreich ist damals aber nicht gekommen. Denn die Menschen haben das Heil Gottes nur ein wenig gesehen, nicht ganz. Von der Erfüllung konnte keine Rede sein. Die zweite Schicht der Erfüllung dieser Prophezeiung kam mit Jesus, mit dem Messias. Und die nächste kommt am Ende der Zeit. Also, Johannes predigte das heilsgeschichtlich in einer Zeit, in der statt Friedensreich das römische Imperium herrschte. Statt himmlischer Heerscharen gab es römische Soldaten. Statt eines gerechten Königs viele fragwürdige Regionalherrscher. Statt der Herrlichkeit Gottes im Tempel ein religiöser Streit. In diesem unerfüllten Zustand klingen die Worte Gottes aus dem Alten Testament wieder auf. Eine Prachtstraße würde in der Wüste entstehen. Die Berge werden abgetragen, Täler aufgefüllt, alles Krumme wird gerade, alles Holprige glatt. Es entsteht ein Weg, eine Straße, davon wünschen wir uns viele hier in Bremerhaven. Viele solche Straßen. Das Heil Gottes sollte sichtbar werden. Es wird ein Weg gebaut, auf dem Gott kommt. Es wird ein Weg gebaut, auf dem Messias kommt. Und diese prophetische Verheißung über das Kommen Gottes. Alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Das ist einer der letzten Spatenstriche, die Johannes dann macht. Jetzt soll alles aufgetan werden, weil der Messias gerade jetzt kommt. Und die Menschen sollen das Heil Gottes sehen. Jesus, den Retter, den Heiland dieser Welt. Vorbereitet leben bedeutet, den Verheißungen Gottes vertrauen. Dem, was Gott im Alten Testament gesagt hat. Nun kommt ein weiterer Text. Wir haben es ja auch alle persönlich entdeckt oder erlebt, dass statt der Erfüllung irgendwelcher Hoffnungen, die wir hatten, irgendwas anderes kam. Vielleicht Schlamassel. Das haben wir auch schon in der Politik erlebt. Vor 20, 30 Jahren haben wir alle gedacht, der Kalte Krieg wäre vorbei. Was haben wir denn heute? Wir haben gedacht, wir leben alle im Frieden. Es herrscht in Europa Demokratie und weltweit breitet sich Demokratie aus. Und was haben wir denn heute? Wie hat sich das alles entwickelt? Was hat der Wegbereiter Jesu, der Johannes, konkret gesagt? Und da gibt es einen Szenenwechsel. Und nun schauen wir in die Wüste, wo das alles passierte. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da haben wir es wieder. Entweder ein Leben mit Gott oder außerhalb von Gott. Da haben wir wieder Ewigkeit mit Gott, Frieden schon hier und sozusagen Vorgeschmack des Himmels oder die Aussicht und die Wirklichkeit des verlorenen Lebens, vielleicht für ewig, in der Hölle. Das klingt, meine Lieben, nicht besonders freundlich. Und wie Johannes mit dem Volk Israel redet, auch nicht. Ihr Otterngezücht. Ja, da, als Pastor darf man sich das so nicht leisten. Ich kann zu euch nicht sagen, ihr Giftschlangenbrot oder so. Das ist nicht nett. Obwohl das mit Bezeichnung der Menschen, mit Tieren, das kennen wir. Da sagen wir, du alter Esel zum Beispiel, sei kein Frosch, du duselige Kuh, du alte Ziege, du arme Wurm, mein Täubchen. Aber du Giftschlangenbrut, das sagt man nicht zu eigener Frau. Aber giftige Schlangen waren die Menschen damals schon bekannt. Da gab es von vielen in dieser Region. Sie konnten regungslos stundenlang im Gestrüpp liegen. Und wenn sie dann gestört wurden oder was gespürt haben, dann waren sie blitzschnell mit ihrem tödlichen Biss. Meine Lieben, es gibt heute auch Giftschlangenmenschen. Vielleicht unter uns auch. Das sind solche, die für die anderen eine Gefahr darstellen. Giftschlangenmenschen. Da könnte die Bezeichnung einigermaßen gut passen. Ich meine nicht mein Täubchen, sondern du Giftschlangenbrut. Und davon erleben wir einiges, auch im Alltag. Mit Bissen oder giftigen Attacken werden andere Menschen verletzt. Zutiefst vielleicht. Und die Folgen tragen sie vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang mit sich herum. Damals in der komplizierten politischen und religiösen Lage wurden die Menschen auch nicht zu Engeln, so wie heute. Das können wir. Je komplizierter die Situation in einem Land wird, umso schlimmer werden auch die Menschen. Die Herausforderungen sind groß, die soziale Schere wird immer größer, die Armen und die Reichen, Ungerechtigkeit breitet sich aus. Und so werden Menschen zu giftigen Wesen. Man giftet sich an. Einer bereitet dem anderen kein schönes Leben vor. Wenn eine Gesellschaft unter Druck gerät, auch unsere, dann wird schnell eine zum Feind des anderen. Damals könnte es so gewesen sein. Deshalb sprach Johannes so. Dort, wo Armut immer größer wird, wo eine Gesellschaft sich immer wieder auseinander dividiert in Verlierer und Gewinner, dort zeigt das giftige Wesen sein Gesicht. Und Johannes fragt, warum? Warum sind sich die Leute so sicher, das Volk Israel, dass Gottes Zorn sie nicht trifft? Warum seid ihr euch so sicher? Ihr denkt, ihr kommt hier zum Jordan und hüpft ins Wasser und lasst euch taufen und damit ist alles erledigt? Na, wir sind doch Kinder Abrahams. Das reicht nicht aus, sagte Johannes. Gott könnte sich aus den Steinen seine Kinder zum Leben erwecken. Obwohl auch fromme Juden verschiedene Anlässe hatten zu einem Taufbad, war das, was Johannes angeboten hat im Jordan, diese Taufe, was Besonderes. Eine Taufe der Buße und der Vergebung. Nun, es gibt heutzutage auch genügend Menschen, die große Stücke auf sich halten. Sie sagen, schon mein Großvater war Christ. Er war sogar Priester oder Gemeindeleiter oder was auch immer. Und die denken, allein aus diesem Grund sind sie was Besseres und haben sie vor Gott so eine, sage ich mal, Freikarte, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Johannes sagte damals, nee, so geht's nicht. Und so muss man heute auch sagen, nein, so geht's auch nicht. Damals kamen die Menschen in eine Art Erneuerungstourismus zum Jordan, um sich taufen zu lassen, um besser dazustehen. Heute gibt es auch Erneuerungstourismus. Man denkt, wenn ich in diese Gemeinde gehe oder in jene, dann ist schon alles gebombt. Johannes sieht das alles aber schwarz. Er sieht unfruchtbare Bäume. Man hat schon die Wurzel ausgegraben, sagte er, und die Wurzel freigelegt, die religiösen Wurzeln, worauf man sich was einbildet. Dass sie Abrahams Kinder sind, dass sie Gottes Volk sind, das wird ihnen alles überhaupt nicht helfen. Deshalb sagte er, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Es reicht nicht, einfach ins Wasser zu hüpfen. Es reicht nicht, dass man sich taufen lässt. Die Taufe muss Folgen dessen haben, was vorher in einem Menschen passiert ist. Dass einer einen Entschluss getroffen hat, ein anderes Leben zu führen. Bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Bringt Früchte, die deines Umdenkens würdig sind. Zeig doch, dass du umdenkst, dass du umkehrst, dass du dich veränderst. Das wollen wir alle sehen. Ein Ritual hilft nicht. Diese Ritualtaufe damals hilft nicht. Und auch eine Taufe bei uns würde gar nicht helfen, wenn mit der Taufe nicht eine Erneuerung des Denkens einhergehen würde. Vorbereitet leben bedeutet Früchte entstehen lassen. Und nun kommt der letzte Abschnitt. Die Leute fühlten sich offenbar doch angesprochen nach dieser netten Ansprache. Und wir lesen, und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Jetzt kommt Johannes als der Seelsorger raus. Er sagt: Ihr müsst alle ein neues Denken einüben. Nicht nur einmal denken und fertig, sondern es einüben. Das, worauf man gebracht wurde, gekommen ist. Und die Leute, die in die Wüste zu Johannes kamen, sie waren von der Wutrede Johannes so beeindruckt, immer kleiner geworden, dass sie ehrliche Fragen gestellt haben. Dann: Was heißt das denn für mich? Wie soll ich mich verändern? Wie soll ich dem Herrn den Weg bereiten? Ist schon klar. Ich habe es begriffen. Aber was und wie, bitteschön? Sag mir das. Und Johannes, er fordert sie erstmal zu einer radikalen Mitmenschlichkeit auf. Wer zwei Hemden hat, gebe eins davon dem anderen, der gar keins hat. Wer was zu essen hat, gib dem, der nichts zu essen hat. Wer vielleicht mehr im Kopf hat, er teilt das mit dem, der nicht so super denken kann oder nicht schnell begreift. Wer vielleicht gefühlsmäßig etwas, sage ich mal, besser draufsteht, er kann dem anderen helfen, der total verklemmt ist, weil er so erzogen wurde. Gib von dem, was du hast, vielleicht im Überfluss, einem anderen etwas, der zu wenig oder gar nichts davon hat. Eine radikale Mitmenschlichkeit. Das ist die Vorbereitung auf das Kommen Gottes, damals, aber auch heute noch. Johannes fordert seine Zuhörer nicht auf, dass sie an den Ritualen ihres Glaubens arbeiten. Ja, so könnte man das auch vielleicht verstehen. Dass man sagen würde: Ja, ich brauche nur mehr zu beten, vielleicht öfter in die Gottesdienste zu gehen, mehr singen oder vielleicht etwas lauter singen und mehr in der Bibel lesen, mehr Gott spüren, und dann ist die Sache erledigt. Für Johannes bedeutet aber diese Umkehr, dieses Umdenken nicht, dass wir Gott mehr spüren, bis wir platzen, sondern dass wir uns mehr auf Mitmenschen einlassen, dass es konkret wird, dass es Ergebnisse gibt, dieses Umdenkens. Dass es nicht nur bei uns im Kopf bleibt. Und das ist schon zu verstehen aufgrund der Situation von damals. Meine Lieben, die Erneuerung geschieht nicht dadurch, dass wir unsere Gänsehaut beim Beten oder Singen erneuern. Und könnte man auch eigentlich, ja? Nein, aber das ist nicht der Punkt. Erneuerung kommt dadurch, dass wir uns als bedürftige Menschen gegenseitig beistehen, helfen. Wir sind alle bedürftig irgendwie, auch wenn wir es nicht merken. Wer hat, soll dem geben, der nicht hat. Und Johannes greift dabei ein Urgebot des jüdischen Glaubens auf, nämlich, da heißt es, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Das vergessen wir oft. Lieben schon, aber wie mich selbst, das ist schwierig. Und da kamen die Zöllner. Das war eine ganz besondere Gruppe von Menschen. Sie kontrollierten im Auftrag der römischen Besatzer die Handels- und Vertriebswege und nahmen Steuer ein. Und dabei waren sie Pächter von einzelnen Zollstationen. Man konnte die Situation gut ausnutzen und sich bereichern. Johannes sagt nicht, Zöllner zu sein, das geht gar nicht. Das hat er nicht gesagt. Er fordert sie nicht zum Ausstieg aus ihrem Beruf. Er sagt auch heute keinem, ich will keinen Beleidiger, keinen Lehrer oder keinen Versicherungsverkäufer und schon gar nicht einen Politiker. Er sollte damit aufhören. Nein. Er fordert sie auf, dass sie den Menschen, mit denen sie in ihrem Beruf zu tun haben, kein Unrecht tun. Also sei ein anständiger Lehrer, ein anständiger Verkäufer, anständige Beamte, anständige Angestellte, anständige Student und Schüler und Rentner. Auch das gibt's. Tue kein Mensch Unrecht an. Und die Soldaten kamen auch. Und sie kontrollierten als römische Besatzung die Sicherheit und Ordnung in diesem Land. Und auch das wird von Johannes überhaupt nicht in Frage gestellt. Wir brauchen Polizisten. Wir brauchen auch Soldaten. Wir brauchen auch Sicherheit und Ordnung. Und sie werden nicht aufgefordert, aus der Armee auszutreten, also zu desertieren. Sie sollen aber niemanden missbrauchen. Und wir haben nicht nur in diesen Berufen, in vielen anderen Berufen die Möglichkeit, andere Menschen zu drangsalieren und zu missbrauchen. Das geht sogar in der Familie so. Sie sollen aufhören, in ihrer Machtposition Unrecht zu tun. Wie gerne fühlen wir uns als Menschen, die Macht haben über anderen. Es reicht nur, wenn du in der Firma oder an der Uni irgendwo Verantwortung hast und dir unterstehen mehrere Leute. Da kannst du schon die Macht ausüben. Da kannst du ihnen schon zeigen, wer hier der Chef ist. Vorbereitet zu leben bedeutet also ein neues Denken der Mitmenschlichkeit und des Anstandes, dass man es einübt und versucht, das wirklich zu leben. Und auf diese Art und Weise ist Johannes ein Bindeglied zwischen den Propheten des Alten Testaments und Jesus Christus selbst. Jesus Christus, von ihm lesen wir, kam nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der gleiche Ton. Tut Buße, denkt um und glaubt an das Evangelium. Und letztendlich hat er mit seinem Leben und mit seinen Predigten immer wieder gesagt, lebt das Evangelium. Nicht wer das Wort Gottes hört, sondern tut, ist mein Bruder und meine Schwester. Jesus forderte seine Zuhörer zu einem radikalen Gottvertrauen auf. Vertraut Gott in eure Situation, dass ihr bedürftig seid. Ihr seid Sünder, da braucht ihr Vergebung. Ihr seid arm, da braucht ihr Hilfe. Ihr seid krank, braucht ihr auch Hilfe in jeder Situation. Er fordert uns auf, gewiss zu sein, dass der Vater im Himmel für uns sorgt. Und auch dafür kann die Adventszeit eine gute Zeit sein, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Ich bin von Gott abhängig. Und wie der Apostel Paulus im Römerbrief schrieb, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, die in Christus Jesus liebt. Weder Krankheit, noch irgendwelche Katastrophe, noch eine verhauene Prüfung, was auch immer. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Vorbereitet leben bedeutet, sich eigene Sünde und auch der Vergebung, die wir von Gott bekommen, zu stellen. Das bedeutet, dass wir uns den Verheißungen Gottes, dass wir den Verheißungen Gottes vertrauen, dass wir gute Früchte entstehen lassen und ein neues Denken einüben. Meine Lieben, Lukas wollte zeigen, wie die Wurzel einer Taufbewegung in der jüdischen Wüste zu einer Gemeinschaft Gottes in der Welt werden kann. Ich möchte euch auffordern, mit dem Bild von Matthias Grünewald aus dem Isenheimer Altar euch zu fragen, diese Woche, heute vielleicht schon, was muss ich ändern? Wo muss ich mich radikal verändern? An welchen Stellen Bei welchem Verhalten? Welche Früchte soll ich bringen? Wem gegenüber muss ich mich oder mein Verhalten verändern? Auf diese Weise können wir eine intensive Adventszeit erleben und uns auf Weihnachten, auf den Geburtstag Jesu vorbereiten und letztendlich auch auf das Wiederkommen Christi. Dann wird Christus bei uns ankommen. Öffne dein Herz. Der König kommt. Bereite dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Ich möchte beten und dann stehen wir auf und singen ein Lied gemeinsam. Himmlischer Vater, wenn wir solche Texte lesen aus deinem Wort, aus der Heiligen Schrift, da fragen wir uns, was soll ich eigentlich jetzt tun? Welche Früchte soll ich bringen? Wie soll ich leben in dieser verrückten Welt? Und du, Herr, möchtest uns anleiten zu diesem Umdenken. Herr, hilf uns bitte, dass wir das nicht abtun als irgendwelche Worte, die wir schon zum tausendsten Mal gehört haben, sondern das sind Worte, die von dir kommen, heute, für mich persönlich. Gib uns bitte, jedem von uns, die Kraft, dass diese Worte lebendig werden und dass sie sich niederschlagen in unserem Leben und dass daraus Früchte entstehen und dass von diesen Früchten auch andere Menschen genüsslich essen können. Amen.